Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen News-Ausgabe gibt es einiges an Themen. Es gibt einen Spieler, der 500 Tore erzielt hat in seiner Karriere. Es gibt neue Verträge, es gibt einen Trade, es gibt richtig hohe Niederlagen für ein paar Teams. Es gibt zu dem Trade, den es schon gab, Trade-Gerüchte um Spieler. Also einiges an Themen, die wir heute in der Sendung haben. Und wir fangen mal an mit dem vielleicht größten Meilenstein, der jetzt in der letzten Woche erreicht wurde. Sicherlich in der letzten Woche war es der größte Meilenstein. Und zwar hat Patrick Kane sein 500. Tor geschossen. Natürlich mittlerweile mit den Detroit Red Wings. Das ist im Trikot der Red Wings auch noch einigen anderen gelungen, nämlich Gordie Howe, Dino Cicerelli, Steve Yzerman, Pat Verbeek und Brendan Shanahan. Und ich habe noch eine Trivia-Frage an euch. Die Nummer 1 bei amerikanischen NHL-Spielern, also bei in Amerika geborenen NHL-Spielern, die ist Mike Modano. Das würde ich sagen, wissen die allermeisten, 561 Tore. Und dann gibt es drei, die zwischen Modano und Patrick Kane liegen. Aktuell, was die Tore betrifft, bei den Punkten ist Patrick Kane nur noch 4 hinter Mike Modano. Und ich möchte von euch wissen, wer sind diese drei Spieler? Also Trivia Question heute für euch. Welche Spieler sind auf den Positionen 2, 3 und 4 aktuell in Amerika geboren, NHL, über 500 Tore natürlich, weil Patrick Kane hat im Moment 500 und Mike Modano hat 561. Also müsst ihr drei Spieler haben, die über 500, aber weniger als 561 Tore haben und in Amerika geboren sind. Die suche ich heute. Dann geht's los. Ja, mit was fangen wir an? Wir fangen vielleicht mal an mit den besonderen Ergebnissen, so würde ich es mal nennen, der letzten Tage. Dabei würde ich das 8:2 der Avs gegen die Ottawa Senators ein bisschen ausklammern wollen, obwohl die Ottawa Senators ein gutes Thema sind. Da würde ich vielleicht doch nochmal einsteigen. Und zwar ist es so, dass Linus Ullmark gesagt hat, aus persönlichen Gründen zieht er sich erstmal zurück. Am 28. Dezember gab es diese Meldung und da gab es jetzt alle möglichen Spekulationen anscheinend online. Ich muss sagen, zum Glück habe ich da nichts von mitbekommen. Und das war aber wohl so schlimm, dass der General Manager Steve Staios gesagt hat, es muss ein offizielles Statement geben. Und da hat er gesagt, Linus Ullmark ist vom Team weggegangen aus persönlichen Gründen und er hat den Support, die Unterstützung der gesamten Ottawa Senators Organisation und wir möchten die Menschen draußen bitten, seine Privatsphäre zu respektieren. Und das war wohl nicht das, was einige Trolls und kranke Leute im Internet gemacht haben. Also so ungefähr hat er das dann ausgedrückt. Und ja, also das ist natürlich immer eine böse Geschichte, wenn dann da irgendwelche Gerüchte entstehen. Dementsprechend bin ich in dem Fall sehr, sehr froh, dass ich da eben nichts von mitbekriegt habe online. Und von daher hoffe ich, dass da eben dann auch Linus Ullmark möglichst schnell wieder zurückkommt und dass er, was auch immer da im persönlichen Bereich ist, klären kann, um dann eben entsprechend sich wieder auf die NHL zu konzentrieren. Aber es gab noch ein paar andere Ergebnisse neben diesem 2:8 der Ottawa Senators, was ich eben erwähnt habe, was aber durchaus mal passieren kann. Also ich glaube, da gab es schon andere Teams, die in Colorado untergegangen sind in dieser Saison und das wird, so wie die Avs aktuell spielen, noch der ein oder andere Mannschaft mehr passieren. Aber es gab eben auch Ergebnisse von vor allem zwei Teams aus dem Großraum New York. Und das waren zum einen die New Jersey Devils. Und die New Jersey Devils, die haben ja auch ein Nachbarschaftsduell gegen die New York Islanders mit 0:9 verloren. Ganz, ganz schlecht gespielt. Danach gab es auch diverse Interviews, wo die Spieler das dann eben auch entsprechend zugegeben haben. Anthony Duclair mit einem Hattrick für die New York Islanders. Also ja, einfach nur richtig, richtig schlecht gespielt, die New Jersey Devils. Und mittlerweile ist es so, dass die New Jersey Devils wohl auf Dougie Hamilton zugegangen sind, ihren Verteidiger, und gesagt haben, pass mal auf, wir überlegen, wir würden dich vielleicht tauschen wollen und du hast eine 10-Team-No-Trade-List. Das heißt also, Dougie Hamilton hat eine Liste abgegeben mit 10 Teams, zu denen er, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ich will mal in den Vertrag reingucken, nicht, dass ich euch jetzt was Falsches erzähle. Auf jeden Fall sind die Devils, das, so viel kann ich schon mal sagen, auf Dougie Hamilton zugegangen und haben gesagt, pass mal auf, wir würden dich gerne tauschen und das kann auch sein, dass wir dich zu einem Team tauschen wollen, was jetzt gerade nicht auf deiner Liste steht, beziehungsweise was auf der Liste steht zu Teams, zu denen du nicht getauscht werden möchtest. So, ich habe mir jetzt mal den Vertrag aufgemacht und schau mal, was er denn jetzt hat. Eine 10-Team-Trade-List hat er. Das heißt, Dougie Hamilton hat eine Liste abgegeben bei Tom Fitzgerald, dem General Manager der New Jersey Devils, auf der draufsteht, zu welchen 10 Teams er getauscht werden kann von den Devils. Und das können sie dann auch machen, ohne mit ihm da vorher drüber zu reden. Jetzt war es wohl so, dass es im Sommer schon Gerüchte, Versuche gab, der San Jose Sharks sich Dougie Hamilton zu sichern. Und das hat wohl nicht geklappt, aber das ist wohl so ein Beispiel, wo die Sharks nicht drauf standen auf dieser Liste, wo aber die Devils jetzt vielleicht sagen, also pass mal auf, vielleicht können wir uns doch nochmal mit den Sharks unterhalten. Und Dougie Hamilton, wärst du denn bereit, dich zu den San Jose Sharks tauschen zu lassen? Was man sagen muss, dass Dougie Hamilton gar keine so schlechte Saison spielt, wenn man so die Advanced Metrics nimmt. Also er hat einen guten Corsi-Wert, er hat einen guten Expected Goals-Wert. Es ist aber so richtig auf dem Scoresheet spiegelt sich das nicht nieder. Im Moment hat er 5 Tore, 5 Vorlagen. Das sind 10 Punkte nach 40 Spielen. Hochgerechnet wären das 20. Letztes Jahr hatte er 40 Punkte in nur 64 Partien. Also da muss man sagen, von den klassischen Werten her ist er nicht so gut unterwegs. Und ja, die New Jersey Devils sind ja insgesamt eine Mannschaft, die einen guten Saisonstart hatte, die aber so ein bisschen eingebrochen sind. Und ich werde versuchen, jetzt nach dieser News-Folge auch mal dann so eine Zwischenbilanz zu ziehen. Hälfte ist ja jetzt rum für die NHL-Teams. Und einfach auch auf die Mannschaften einzugehen. Und die Devils sind eben aktuell rausgerutscht aus den Playoffs, aus den Wildcard-Rängen. Am Anfang haben sie trotz Verletzungen richtig gut gespielt. Und jetzt war es so, dass obwohl zum Beispiel ein Jack Hughes zurückgekommen ist, dass sie da einfach ja nicht so richtig in die Gänge gekommen sind und auch ein Torverhältnis haben von minus 23. Das ist ja immer ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass die Teams einfach nicht gut drauf sind. 2 der letzten 10 Spiele nur gewonnen, 4 hintereinander jetzt aktuell verloren. Also die Devils sind schlecht und dafür gibt es auch Gründe und vielleicht unter anderem auch, dass Dougie Hamilton nicht mehr die Form hat, die man sich gewünscht hat, glaube ich, in New Jersey, als man ihm eben vor ein paar Jahren einen richtig großen Vertrag gegeben hat. Am Anfang sah das noch ganz gut aus, aber auch aufgrund von Verletzungen ist das jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so gut gewesen und es kann durchaus sein, dass wir die Personalie Dougie Hamilton in den nächsten Tagen dann in einem Trade haben. Bei meinem Glück, letztes Mal war es ja so, als ich über Quinn Hughes geredet habe, dass dann quasi Stunden später der Trade kam. Bei meinem Glück wird jetzt heute Nacht Dougie Hamilton getauscht, aber dann ist es eben so. Dann gibt es noch neben den Islanders und den New Jersey Devils ein drittes Team im Großraum New York. Und das hatte am Samstagabend deutscher Zeit ein Auswärtsspiel in Boston. Und die New York Rangers, die haben richtig gut begonnen mit einem 1-0 durch Mika Zibanejad. Der hat ja auch beim Winter Classic schon gut getroffen. Und dann war das ein guter Start jetzt in Boston. Das war es dann aber auch. Also ich gebe nachher noch ein Tor von JT Miller. Aber insgesamt verlieren die New York Rangers 2-10 bei den Boston Bruins. Marat Khusnudinov macht 4 Buden, einen Pantstrick in dem Spiel. Pavel Zacha macht seinen ersten Hattrick. Es sind die ersten beiden Bruins in der modernen Ära seit den 60er Jahren, die in einem Spiel zusammen einen Hattrick erzielt haben. Es sind die ersten beiden NHL-Spieler seit, ich glaube, 2009. Dupuis und Sikora waren es, glaube ich, von den Pittsburgh Penguins, die als Mannschaftskollegen in einem Spiel einen Hattrick erzielt haben. Also besondere Zahlen, die die Boston Bruins da aufgelegt haben. Und auf der anderen Seite die New York Rangers auch, nachdem sie ja zwischendrin eben auch beim Winter Classic gar nicht so schlecht gespielt haben, mit einer sehr, sehr schlechten Serie jetzt zum Schluss auch wieder 3 Niederlagen, auch nur 3 von 10 gewonnen in den letzten Wochen. Und Igor Shesterkin ist verletzt, auch das wieder, wenn wir schon mal dann in Richtung Verletzungen reinschauen. Also auch das ist etwas, wo man eben sagen muss, das ist natürlich schlecht für die New York Rangers, aber das große Problem war in den letzten Monaten in dieser Saison ja eigentlich die Offensive. In diesem Fall hat dann eben die Defensive komplett versagt. Meistens war es so, dass Shesterkin sie dann noch konkurrenzfähig gehalten hat. Adam Fox ist weiterhin verletzt. Also auch da ist keine Verstärkung in der Defensive zu erwarten in den nächsten Tagen. Und die Rangers sind auch ein Team, wo man vielleicht dann auch mal überlegen muss, ob ein Artemi Panarin dann doch getauscht werden kann. Dessen Vertrag läuft ja auch aus. Und Frage ist eben, ob Chris Drury da was macht, um nicht am Ende ohne überhaupt irgendeinen Ertrag dazustehen. Chris Drury übrigens, Side Note, da hat Jim Dolan, der Besitzer der New York Rangers, letztens gesagt, nee, also dessen Tage sind nicht gezählt. Chris Drury sitzt hier sicher im Sattel. Ja, finde ich insoweit ganz interessant, aber naja, auf jeden Fall die Rangers auch mit einem richtig, richtig schlechten Spiel und damit eben 2 der 3 Teams aus dem Großraum New York ein bisschen in der Krise. Das dritte, die Islanders, dafür überraschend gut, aber wie gesagt, darauf möchte ich dann in einer separaten Sendung eingehen. Aber das waren so die besonderen Ergebnisse der letzten Tage. Dann hatte ich eben das Thema Verletzungen. Connor Bedard ist wieder da für die Chicago Blackhawks. Das ist wichtig für die. William Nylander ist wieder zurück bei den Toronto Maple Leafs. Auch die sind ganz gut drauf in den letzten Wochen. Dafür gibt es Verletzungsneuigkeiten aus Las Vegas, wo sich Carter Hart verletzt hat. Der kam ja, nachdem der Prozess zu Ende war, um die World Junior Championships Mannschaft der Kanadier zu den Vegas Golden Knights, hat sich aber jetzt eben verletzt und ist week to week. Heißt also, es dauert etwas länger, bis er dann eben entsprechend zurückkehren kann. Aber wohl nicht so, dass die gesamte Saison gefährdet ist. Und jetzt liegt es eben wieder an Akira Schmidt, der da eben entsprechend die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Dafür ist Shai Theodore aber auch wieder zurück bei den Vegas Golden Knights. Also da durchaus auch positive Nachrichten. Dann auch im Bereich Verletzungen eine Nachricht von den St. Louis Blues. Da ist es nämlich so gewesen, dass Philipp Broberg sich verletzt hat im Spiel gegen die Vegas Golden Knights. Ein Check von Mark Stone, der daraufhin dann auch mit Tan Chen sich so eine kleine Prügelei gegeben hat. Wobei ich da sagen muss, das war für mich der Check von Stone gegen Broberg eigentlich, ja, sah jetzt nicht so megamäßig brutal aus. Da gab es andere Checks von Florida zum Beispiel, einen Bandcheck, wo im Normalfall jeder Normale würde da eine Sperre aussprechen. Aber naja, Department of Player Safety, ihr wisst, will jetzt nicht die Sendung wieder dazu nutzen, da drauf zu bashen. Dementsprechend bleiben wir bei Philipp Broberg. Der ist jetzt verletzt. Es wird ihm aber zumindest so ein bisschen vergoldet, weil er hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Der gilt ab nächsten Sommer und der geht über 6 Jahre. Und das sind sage und schreibe 48 Millionen insgesamt, heißt also 8 Millionen pro Jahr für Philipp Broberg für seinen neuen Vertrag. Und das ist schon eine Hausnummer für einen Verteidiger bei den St. Louis Blues. Aber er hat eben jetzt gezeigt, seitdem er aus Edmonton da ist, dass er durchaus zu den besseren Verteidigern der Liga gehört. Eben letztes Jahr 29 Punkte, 8 Tore. Die Saison war er auch schon wieder ähnlich unterwegs, vom Schnitt her ein bisschen weniger Tore. Er ist jemand, auf den die St. Louis Blues in den nächsten Jahren bauen wollen und dementsprechend ist der Vertrag auch verständlich. Vielleicht wirkt es jetzt aktuell noch so, dass er ein bisschen hochdotiert ist, aber da gilt ja das, was für die meisten oder für eigentlich alle Verträge dann gilt. In den nächsten Jahren steigt der Salary Cap Space und dementsprechend werden die St. Louis Blues da auch ein bisschen was zur Verfügung haben. Dann gibt es noch ein paar andere neue Verträge. Einen, der ist nicht so hoch dotiert, geht aber nochmal zurück zu einem Team, über das ich eben schon geredet habe. James Reimer hat einen Vertrag unterschrieben, ein One-Way-Contract, also einen NHL-Vertrag, kann nicht runtergeschickt werden. bei den Ottawa Senators. Und zwar ist es da so, dass der über 850.000 ist, also quasi Minimalgehalt. Damit reagieren sie natürlich darauf, dass eben Ullmark nicht da ist und die Ottawa Senators brauchten eben einfach einen Torhüter, um ja da jemanden zu haben, der auch NHL-fähig ist. Aber man muss eben auch sagen, die Ottawa Senators sind nicht gut drauf. Auch das wird sicherlich ein Thema sein in der Überblickssendung. Und ja, da scheint die Saison auch im Moment so ein bisschen aus den Fingern zu gleiten, den Ottawa Senators. Die müssen aufpassen, dass das nicht zu groß wird vom Rückstand her, dass man das nicht mehr aufholen kann. Ein weiterer Vertrag, der ist anscheinend gerade frisch abgeschlossen worden, habe ich gar nicht drüber gelesen bisher, aber Blake Lizotte unterschreibt einen oder verlängert für 3 Jahre bei den Pittsburgh Penguins. 2,25 Millionen pro Saison sind das dann in den nächsten Jahren. Finde ich einen cleveren Deal. Ist keine große Steigerung gegenüber dem, was er hat, also fällt dann aufgrund des erhöhten Salary Cap Space überhaupt nicht ins Gewicht für die Pittsburgh Penguins. Er ist ein solider Spieler, sicherlich nicht derjenige, der einen Unterschied macht vorne beim Scoring, aber jemand, den du eben gut einsetzen kannst auf verschiedenen Positionen. Er spielt Penalty Killing vor allem für die Pittsburgh Penguins sehr, sehr wichtig da. Ein paar Sekunden Powerplay hat er hier jetzt auch, aber es geht vor allem darum, dass er in Unterzahl spielen kann. Hat bisher auch 5 Tore gemacht, Maximalwert war im letzten Jahr 11 Tore, das könnte er noch knacken in dieser Saison und dementsprechend finde ich einen guten Vertrag für einen Dev-Player, der eben dann auch irgendwann in den nächsten Jahren durchaus auch nochmal getauscht werden kann, so ein Vertrag. Cleveres Unterschreiben oder Verhandeln dann da von Kyle Dubas, vom General Manager der Pittsburgh Penguins. Dann gab es Bilder am Wochenende und auch Neuigkeiten aus der Olympia-Eishockeyhalle in Mailand. Wo ich gar nicht weiß, ob die wirklich direkt in Mailand liegt, aber ich sage es jetzt einfach mal für die Olympischen Spiele in Mailand. Und da ist es so, dass dort Testspiele durchgeführt wurden. Ich meine, das war italienischer Pokal. Auf jeden Fall war es so, im ersten Spiel gab es wohl noch auf dem Eis ein Loch, wo dann auch wieder Diskussionen waren. Ist das wirklich so ein großes Loch gewesen? War das wirklich so schlimm, wie es dann teilweise gemacht wurde? Und ja, offensichtlich sind das normale Probleme, wenn man eine neue Halle baut und wenn man das Eis aufbaut. Das kann also durchaus passieren. Die internationale Eishockey Federation, die sagt wohl auch, dass sie ganz zufrieden sind bisher. Was aber also absolut furchtbar aussieht, ist das Drumherum. Also wenn man da gesehen hat, die Umkleidekabinen und so weiter, das soll in der Nebenhalle sein. Das sieht ganz furchtbar aus. Da ist noch nicht wirklich was fertig. Auch drumherum um die Halle liegt überall was rum. Es sind überall noch Sachen zu machen. Also ich kann natürlich mal berichten, ich war ja im SAP Garden in München zum Eröffnungsspiel jetzt letztes Jahr. Und nee, vorletztes Jahr ist das sogar schon gewesen. Mann, so lange ist das schon her. Und da ist es so gewesen, dass natürlich da auch am Morgen noch beim Morning Skate von den Buffalo Sabres, dass da durchaus auch noch überall geschraubt wurde, gewerkelt wurde und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich auch normal bei einem Großprojekt dieser Größenordnung, aber trotzdem wirkt das da noch sehr rudimentär und sehr im Rohbau drumherum. Wie gesagt, wichtig ist ja erstmal für die Spiele die Eisfläche und das scheint wohl soweit jetzt erstmal sich langsam zu entwickeln. Auch in der Trainingshalle ist es so, dass da das Eis jetzt auch langsam aufgebaut wird. Also ist ja auch nicht so, dass man da innerhalb von Stunden dann eine Eisfläche hat, auf der man dann spielen kann. Genauso ist es ja auch so, das muss man ja auch sagen, eine Eisfläche entwickelt sich erst dadurch, dass Eishockeyspieler darauf spielen. Also ich kenne jetzt nicht die Details und keine Ahnung, vielleicht ist das mal eine Idee für den Sommer. Es war jetzt, klingt zwar komisch, aber da könnte man vielleicht mal versuchen, jemanden zu bekommen, der sich eben mit dem Eisaufbau auskennt. Vielleicht auch jemanden, muss mal gucken, ob ich jemanden finde, der beim Winter Classic involviert ist. Aber auf jeden Fall ist es so, durch das Skaten der Spieler auf dem Eis, dadurch, dass dann die Eismaschine noch öfter fährt, wird dieses Eis eben in der Struktur und in der Kompaktheit einfach besser. Und dadurch können die Spieler dann nachher, nach ein paar Wochen, wenn so ein Eis in Anführungsstrichen lebt und auf dem Eis trainiert wurde, besser spielen und finden das Eis dann eben auch besser als bei einer frischen Eisfläche. Also das ist etwas, wo man sich, glaube ich, erstmal um das Eis vielleicht weniger Sorgen machen muss. Es ist genauso auch so, dass wohl offensichtlich die Halle noch nicht komplett dicht ist, dass auch die Klimaanlage noch nicht so funktioniert, wie sie funktionieren müsste. Also auch das sind ja alles Punkte, die dann in ein paar Wochen dafür sorgen werden, dass die Eishalle eben die Temperatur hat, die man braucht. Das werdet ihr alle wissen aus Eishallen in Deutschland, aber eben auch dann vor allem, wenn man in den großen Hallen auch ist. Deutschland gibt es ja teilweise dann auch so halboffene Hallen und so weiter, aber auch in den großen Hallen, ich habe das immer wieder gehabt in den Hallen in Nordamerika, dass es da relativ kalt ist. Das habe ich gehabt in Tampere, da musste ich nochmal kurz nachkaufen, weil ich zu wenig lange Sachen mit hatte und nicht 4 oder 5 kleinere Schichten dann machen wollte. Dementsprechend habe ich da nochmal 1, 2 Teile nachgekauft. Also da merkt man schon eben, so eine Eishockeyhalle, die braucht eine gewisse Temperatur und da arbeiten sie jetzt dran im Hinblick auf Olympia und es scheint so zu sein, dass sie dieses Thema in den Griff bekommen. Inwieweit das mit der Größe ist und so weiter, da muss ich die Details auch noch lesen und werde dann da sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal weiter drauf eingehen. Aber das scheint zumindest so ein bisschen darauf hinzudeuten, dass, ich sag mal, auf dem Eis wird es funktionieren, wie das drumherum ist. Naja, es sind ein paar tausend Sitzplätze weniger und so weiter. Letzten Endes fällt das dann dem IOC selber auf die Füße, weil sie weniger Geld einnehmen und weniger verkaufen. Aber ich hoffe, dass die Spiele nicht darunter leiden, also die Spiele auf dem Eis, dann an der Stelle nicht darunter leiden werden. Dann habe ich noch notiert, Thatcher Demko ist verletzt, der fällt im Moment aus. Alexei Protas ist verletzt bei den Washington Capitals. Seth Jones hatte sich auch verletzt von den Florida Panthers. Und dann haben wir neben dem Meilenstein von Patrick Kane, komme ich gleich nochmal zurück, Alex Ovechkin hat schon mal wieder über 20 Tore erzielt, ist damit in seiner 21. Saison auch über 20 Tore. Jetzt ist nur noch Gordie Howe bei der Bestmarke vor ihm. Gordie Howe hatte 22 Saisons, in denen er entsprechend dort 20 oder mehr Tore erzielt hat. Dann haben wir zwei große Nachrichten noch. Die eine ist leider zu vermelden, und zwar ist es so, dass Glenn Hall, der den Spitznamen Mr. Goalie bei den Chicago Blackhawks bekommen hat, im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Hall hat 18 Jahre NHL gespielt, 10 Jahre davon bei den Chicago Blackhawks. Und er hält wohl einen Rekord, der aller Wahrscheinlichkeit nach niemals gebrochen wird. Also Hall ist Hall of Famer, ganz klar, hat einen Stanley Cup gewonnen mit den Chicago Blackhawks. Hat eine NHL-Karriere gehabt mit einer Bilanz von 402 zu 326 und 164 Unentschieden. Gegentorschnitt 2,5. 84 Shutouts hat er gehabt, aber der Rekord, den ich meine, der ist aufgestellt worden von ihm. Von der Saison 1955-56 bis 1962-63, da hat er in 502 aufeinanderfolgenden regulären Saisonspielen für die Detroit Red Wings und Chicago Blackhawks im Tor gestanden. 502, das muss man sich mal vorstellen. Das wäre heute, man müsste 5 Saisons quasi hintereinander im Tor der jeweiligen Mannschaft dann stehen. Also ist schon Wahnsinn. Er hat die Calder Trophy als Rookie of the Year bekommen. Er hat was ganz Besonderes geschafft bei den St. Louis Blues. Siehst du, die St. Louis Blues habe ich hier unterschlagen noch in seiner Karriere. Und zwar hat er die Conn Smythe Trophy gewonnen 1968, obwohl er mit den St. Louis Blues das Stanley Cup Finale verloren hat und obwohl er dieses Stanley Cup Finale mit 0-4 mit seiner Mannschaft verloren hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also natürlich, klar, die Conn Smythe Trophy ist kein Finals-MVP. Also es ist eben eine Trophäe für die Playoffs, zum Beispiel Unterschied zur NBA, wo es ja eine Finals-MVP gibt. Die haben ja mittlerweile, meine ich, eine Trophäe, ich glaube, eine Larry Bird und eine Magic Johnson-Trophäe für besten Spieler. Ich weiß gar nicht, ob es dann fürs Conference-Finale ist oder bis dahin in den Playoffs. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall NHL Conn Smythe Trophy ist für die Playoffs und Glenn Hall war in den Playoffs 67-68 mit den St. Louis Blues so gut, dass er diese Conn Smythe Trophy bekommen hat, obwohl sein Team eben 0-4 verloren hat. Und alle vier Spiele waren übrigens nur mit einem Torunterschied. Zweimal haben sie in Verlängerung verloren. Also das muss man schon sagen, für ein Team, was gerade frisch in der NHL war, war das sehr, sehr bemerkenswert, was die St. Louis Blues da geschafft haben im Finale. Und dementsprechend Glenn Hall wurde da auch geehrt. Und ja, dieser Rekord 502 Spiele hintereinander, das kann ich mir schwer vorstellen, dass das irgendjemand nochmal schafft in der NHL. Und die zweite Neuigkeit, die ist zum Glück wesentlich positiver. Es gibt ein Outdoor-Spiel und dieses Outdoor-Spiel gibt es in Salt Lake City und zwar im Rice-Eccles-Stadion in Salt Lake City. Und wenn man das Stadion sieht, selbst jetzt ohne Schnee im Hintergrund mit den Bergen, dann sieht das schon ziemlich cool aus. Da ist ein schönes Panorama im Hintergrund. Und da findet das Winter Classic statt und der Gegner, der steht auch schon fest und das ist die Colorado Avalanche, weil die NHL zwanghaft versucht, eine Rivalität zu schaffen zwischen den Avs und dem Utah Mammoth. Und was ich eben auch sagen muss, ich finde es schon wieder, also erstmal, das finde ich alles ganz toll, aber mal ganz ehrlich, warum weiß man das Datum noch nicht? Also jetzt zu verkünden, ja, es wird ein Outdoor-Game geben, es ist ein Winter Classic, aber wir wissen jetzt noch nicht, ist es vielleicht dann am 31.12., ist es am 1.1., ist es am 2., am 3., was soll das? Also das verstehe ich jetzt wieder nicht, dass die NHL das nicht vorher klären konnte und vielleicht, keine Ahnung, die ein oder zwei Wochen dann noch warten konnte. Also das ist schon wieder so eine Geschichte, wo ich sage, relativ unprofessionell. Apropos übrigens relativ unprofessionell, wenn wir schon dabei sind. Ich weiß nicht mehr, wer mich darauf hingewiesen hatte von euch, aber es gab einen Post von NHL.de bei Instagram, wo drauf stand, ich meine, Hockey Day Germany und Düsseldorf stand da drauf. Und an dem Tag, jetzt müsst ihr mal gucken, müsst ihr ja im Schedule stehen, es war irgendwann im März, da spielt Ottawa gegen Anaheim. Und da kam ja auch so ein bisschen die Frage dann direkt, naja, also das Spiel wird ja wohl nicht in Düsseldorf stattfinden, vor allem warum in Düsseldorf, also nichts gegen Düsseldorf, aber ich würde jetzt mal sagen, von der Halle her ist die Halle in Düsseldorf jetzt nicht unbedingt die Halle, die als erstes ausgewählt werden dürfte, wenn denn die NHL wieder zurückkommt nach Deutschland für ein reguläres Saisonspiel. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man dann eben da Düsseldorf auswählt. Und die Vermutung von mir war dann, dass das so eine Idee war, wo man sagt, okay, da macht man Public Viewing, man macht so ein paar Veranstaltungen drumherum. Das soll jetzt wohl der Fall sein. 14. März ist übrigens der Tag und das Spiel findet um 18 Uhr statt. Das würde sich ja dann eben entsprechend auch anbieten, dass man sagt, man macht da ein bisschen was irgendwo in Düsseldorf und hat dann da eben so ein bisschen Promotion. Wobei, es ist halt wieder, erstens ist es so, der Post war online, ist jetzt wieder weg. Also was soll das? Entweder, was ist da jetzt wieder passiert? Finde ich auch schon wieder unprofessionell. Wenn man das dann macht, ist ja auch in Ordnung. Ich frage mich halt, warum Düsseldorf? Also was hat jetzt Düsseldorf mit Tim Stützle damit zu tun, dass da eben entsprechend dann die Senators spielen? Keine Ahnung, vielleicht gibt es keine andere Halle an dem Tag, weiß ich nicht, aber ja, auch das wird da so eine Geschichte, was möchte die Liga eigentlich so professionell machen und wo möchten sie sich verbessern? Also auch da wieder so ein, zwei Punkte. Ja, dann würde ich jetzt sagen, ich schaue jetzt nochmal, gibt es noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe? Nee, würde ich jetzt einfach sagen, im Moment nichts. Dementsprechend kommen wir zurück zur Trivia Question, obwohl wir schauen vorher nochmal rein in die Spiele, die diese Woche stattfinden und ob ihr euch da vielleicht das ein oder andere mal den Wecker stellen solltet oder vielleicht sogar an einem Nachmittag was sehen könntet. Wenn ihr die Folge ganz, ganz früh hört, dann könnt ihr den Youth Bowl Nummer 3 euch anschauen, die New Jersey Devils, eben drüber geredet, bei den Minnesota Wild zu Gast, 2 Uhr am Dienstagmorgen, 13. Januar, deutscher Zeit. Und dann schaue ich einfach mal wieder eher in Richtung Wochenende. Was gibt's denn da an frühen Spielen? Tja, ich möchte euch jetzt da eigentlich nichts empfehlen, wo die New York Rangers mitspielen. Buffalo gegen Minnesota am Samstag um 18.30 Uhr. Die Sabres ja sehr, sehr gut drauf gewesen in den letzten Wochen. 10 Spiele hintereinander mal gewonnen oder glaube ich so 11 Spiele waren es dann am Ende. Und die haben ein Heimspiel gegen die Minnesota Wild. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Ist ja Zufall, dass zweimal Minnesota auftaucht in den Spielen. Aber das finde ich schon sehr interessant. So ein kleiner Gradmesser für Buffalo, ob sie jetzt wirklich zu Playoff-Teams mit dazugehören, würde ich mal einmal sagen an der Stelle. Und dann könnten wir noch am Sonntag Tampa Bay in Dallas. Jo, das ist auch ein Gradmesser. Vielleicht Stanley Cup-Finale im nächsten Jahr. Auf jeden Fall Tampa Bay auch sehr, sehr gut drauf. 9 Spiele hintereinander aktuell. Laut John Cooper ist das ja eher Zufall. Bei 10 ist es dann eine Siegesserie und da darf man drüber reden. Aber auch das eben ein Gradmesser für beide Teams, Spitzenmannschaften aus der Western und Eastern Conference gegeneinander. In beiden Partien, die ich euch jetzt mal fürs Wochenende empfehle, also am Samstag 18.30 Uhr Minnesota in Buffalo und am Sonntag 20 Uhr Tampa Bay zu Gast bei den Dallas Stars. Und jetzt biegen wir endlich ab in die Auflösung der Trivia Question. Also nochmal, Mike Modeno ist auf 1 mit 561 Toren bei den US-amerikanischen Goalscorern in der NHL-Geschichte, auf Platz 5 jetzt mit 500 Treffern Patrick Kane und dazwischen liegen auf Platz 4 Joe Mullen mit 502 Treffern, auf Platz 3 Jeremy Roenick mit 513 und auf Platz Nummer 2 Keith Tkachuk, Papa Tkachuk mit 538 Toren hinter Mike Modenos 561. Es gibt übrigens Listen, wo vorne Brett Hull auftaucht, weil der auch für die USA gespielt hat. Der ist aber nicht in Amerika geboren und deswegen nehme ich ihn da aus der Liste eben auch entsprechend mit raus. Das würde ich sagen, reicht dann erstmal aus an Neuigkeiten. Wie immer gilt, wenn ich was vergessen habe oder ihr noch Ideen habt, dann meldet euch und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.